Die Gründung des Templerordens im Jahr 1119 war eine direkte Reaktion auf die gefährlichen Bedingungen, denen christliche Pilger im Heiligen Land nach dem ersten Kreuzzug ausgesetzt waren. Nachdem Jerusalem 1099 von den Kreuzfahrern erobert worden war, war das Heilige Land für viele Christen zum Ziel ihrer Frömmigkeit geworden. Tausende Gläubige aus Europa reisten in die neu geschaffenen Kreuzfahrerstaaten, vor allem nach Jerusalem, um dort die heiligen Stätten des Christentums zu besuchen. Doch die Wege dorthin waren gefährlich. Banditen, marodierende Gruppen und Überfälle durch lokale muslimische Einheiten bedrohten die Sicherheit der Reisenden, die oft unbewaffnet und schutzlos waren. Aus diesem Hintergrund heraus bildete sich eine kleine Gruppe französischer Ritter unter der Führung von Hugues de Payon, die sich einem besonderen Zweck verschrieben, dem Schutz dieser Pilger auf ihrem Weg durch das Heilige Land. Sie legten das weltliche Leben ab und verpflichteten sich, in Armut, Keuschheit und Gehorsam zu leben, also nach dem Vorbild eines klösterlichen Lebens, jedoch mit dem Schwert in der Hand. Ihre Idee war neuartig, eine religiöse Bruderschaft, die zugleich eine militärische Schutztruppe bildete. Diese Verbindung aus Mönchstum und Rittertum war bis dahin beispiellos. Der damalige König von Jerusalem, Balduin II., unterstützte die Gründung der Bruderschaft und stellte den Rittern Quartier in einem Teil seines Palastes zur Verfügung. Dieser befand sich auf dem Tempelberg in unmittelbarer Nähe der Al-Aqsa-Moschee, die die Kreuzfahrer irrtümlich für den salomonischen Tempel hielten. Daraus leitet sich der Name der Bruderschaft ab, die sich selbst als arme Ritterschaft Christi vom salomonischen Tempel bezeichnete, später bekannt als der Templerorden. Die Gründung dieses Ordens war nicht nur ein religiöser Akt, sondern auch ein Zeichen für die neue Realität im Nahen Osten. Die Kreuzfahrer mussten nicht nur ihre Gebiete sichern, sondern auch für Ordnung und Sicherheit sorgen, um ihre Macht zu stabilisieren. Die Templer waren damit nicht nur ein spirituelles Projekt, sondern auch ein machtpolitisches Instrument der neuen christlichen Herrschaft im Osten. In ihrer Anfangszeit lebten sie noch in großer Bescheidenheit, meist nur mit wenigen Waffen und einfachen Gewändern, ganz dem Schutzdienst verpflichtet. Dass sich aus dieser kleinen Gruppe ein weitreichender, europaweit bekannter Ritterorden entwickeln würde, war 1119 noch nicht absehbar. Doch bereits ihre Gründung markierte einen historischen Einschnitt. Sie legte den Grundstein für eine Organisation, die im Verlauf der nächsten zwei Jahrhunderte enorme religiöse, politische und wirtschaftliche Bedeutung erlangen sollte und bis heute Legenden, Verschwörungen und Faszination hervorruft. Name des Ordens. Der vollständige Name des Ordens lautete Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Eine Bezeichnung, die sowohl das Selbstverständnis als auch die symbolische Verankerung des Ordens im geistlich-historischen Erbe Jerusalems widerspiegelte. Dieser lange Titel war kein bloßer Formalismus, sondern Ausdruck einer tiefen theologischen und politischen Bedeutung, die sich mit der Gründung des Ordens verband. Er kombinierte zwei entscheidende Elemente: die Armut als Zeichen klösterlicher Demut und Verzicht, sowie die enge Beziehung zum salomonischen Tempel, dem Ort, der für viele Christen als der heiligste im alten Jerusalem galt. Die Bezeichnung als arme Ritterschaft war dabei bewusst gewählt. Sie sollte zeigen, dass die Mitglieder des Ordens sich von weltlicher Gier, persönlichem Besitz und Luxus lossagten, um sich ganz in den Dienst Christi zu stellen. Die Armut war dabei nicht nur symbolisch, sondern zu Beginn auch real. Die ersten Templer lebten in äußerst bescheidenen Verhältnissen. Sie trugen einfache Kleidung und lebten von Almosen und Spenden. Dieses Ideal unterschied sie von anderen Rittern ihrer Zeit, die meist aus dem Hochadel stammten, prächtigen Lebensstil pflegten und ihre Macht durch Besitz und Reichtum demonstrierten. Gleichzeitig verwies der Teil des Namens, der sich auf den Salomonischen Tempel bezog, auf ihren ersten Sitz in Jerusalem. König Balduin II. Hatte den jungen Orden in einem Flügel des königlichen Palastes auf dem Tempelberg einquartiert, genauer gesagt in einem Gebäude, das die Kreuzfahrer als die Überreste des Salomonischen Tempels interpretierten. Diese Identifikation war von enormer symbolischer Kraft. Der Tempel Salomos galt im mittelalterlichen christlichen Verständnis als ein Ort göttlicher Weisheit und Ordnung. Die Verbindung zu ihm verlieh dem Orden eine sakrale Aura und verstärkte seinen Anspruch, im göttlichen Auftrag zu handeln. Der Name verlieh den Templern somit von Anfang an eine klare Identität. Sie waren keine gewöhnlichen Ritter, sondern Krieger im Dienst Gottes, deren Auftrag sowohl in der Verteidigung des Glaubens als auch in der Aufrechterhaltung einer heiligen Ordnung bestand. Diese doppelte Rolle als Mönch und Kämpfer war im Namen bereits angelegt und wurde im weiteren Verlauf der Geschichte auch institutionell, architektonisch und spirituell immer weiter verfestigt. Aus der umständlichen Originalbezeichnung entwickelte sich bald der geläufige Kurzname Templer oder Tempelritter. Dieser setzte sich im öffentlichen Bewusstsein Europas durch und wurde in Chroniken, Urkunden und Legenden verwendet. Er verweist auf die zentrale symbolische Verankerung des Ordens, das Streben nach einer geistlichen Ordnung, gegründet auf der Idee eines neuen, christlich verstandenen Tempels, nicht aus Stein, sondern aus Treue, Disziplin und Glauben. Der Name blieb, auch lange nach dem Ende des Ordens, als Mythos erhalten, als Inbegriff einer geheimnisvollen, mächtigen und zugleich frommen Bruderschaft, die bis heute die Fantasie von Historikern, Schriftstellern und Laien bewegt. Erster Großmeister. Hugues de Payens gilt als einer der bedeutendsten Gründerfiguren des Templerordens und war zugleich sein erster Großmeister. Ein Titel, der nicht nur organisatorische, sondern auch symbolische Macht verkörperte. Über sein frühes Leben ist historisch wenig gesichert. Er stammte vermutlich aus dem französischen Adel, aus der Region Champagne oder aus dem Gebiet um Troyes und war ein erfahrener Ritter, der in den Jahren nach dem ersten Kreuzzug ins Heilige Land gereist war. Es war eine Zeit, in der viele adlige Pilger aus Westeuropa in die neu gegründeten Kreuzfahrerstaaten strömten, getrieben von Frömmigkeit, Abenteuerlust oder dem Streben nach Land und Ruhm. Hugues de Payens trat jedoch mit einer anderen Idee hervor. Statt für eigene Vorteile zu kämpfen oder sich in der Verwaltung von Lehen zu engagieren, wollte er eine geistlich-militärische Gemeinschaft schaffen, die sich allein dem Schutz der Pilger und der Sicherung christlicher Heiligtümer widmen sollte. Um 1119 versammelte er 8 weitere Ritter um sich, mit denen er einen Keuschheits- und Armutseid ablegte und sich ganz in den Dienst Gottes stellte. Diese kleine Gruppe bildete den Kern des späteren Ordens, der unter Hugues Führung seine ersten Strukturen entwickelte. Als erster Großmeister prägte Hugues de Payens die Identität und Ausrichtung des Ordens maßgeblich. Er war nicht nur ein militärischer Anführer, sondern auch ein politisch und diplomatisch kluger Stratege. Es war ihm bewusst, dass der Orden nur dann überleben und wachsen konnte, wenn er kirchliche Anerkennung und weltliche Unterstützung erhielt. In diesem Sinne begab er sich auf eine ausgedehnte Reise nach Europa, insbesondere nach Frankreich, wo er auf dem Konzil von Troyes 1129 vor hochrangigen Klerikern und Adligen auftrat, um die Ideen des Ordens zu präsentieren. Dort wurde die Ordensregel unter dem Einfluss von Bernhard von Clairvaux formuliert und offiziell bestätigt. Dies war ein entscheidender Schritt. Von nun an war der Templerorden nicht mehr nur eine kleine Gruppe gläubiger Ritter, sondern ein offiziell anerkannter militärischer Mönchsorden mit klaren Regeln und kirchlicher Legitimation. Hugues de Payens verstand es, Netzwerke zu knüpfen und Unterstützer zu gewinnen. Unter seiner Führung wuchs der Orden schnell an Mitgliedern und Ressourcen. Zahlreiche europäische Adlige spendeten Land, Geld und Ausrüstung. Und bald entstanden erste Templerhäuser außerhalb des Heiligen Landes, insbesondere in Frankreich, England und Spanien. Durch seine kluge Führung gelang es Hüger, dem Orden ein internationales Fundament zu geben und ihn in den Strukturen der mittelalterlichen Gesellschaft zu verankern. Er blieb bis zu seinem Tod im Jahr 1136 Großmeister und hinterließ einen Orden, der bereits fest etabliert war, über militärische, wirtschaftliche und spirituelle Macht verfügte und als eine der wichtigsten Kräfte im christlich kontrollierten Osten galt. Hugues de Payens war damit nicht nur der erste Anführer der Tempelritter, sondern auch der Architekt einer Institution, die bald zu einem der mächtigsten Akteure der mittelalterlichen Welt werden sollte. Sein Name blieb eng mit der Entstehung des Templerordens verbunden, und auch wenn viele seiner persönlichen Details im Dunkel der Geschichte verblieben, wird er bis heute als visionäre Gründergestalt verehrt. Anerkennung durch die Kirche. Die offizielle Anerkennung des Templerordens durch die Kirche im Jahr 1129 auf dem Konzil von Troyes war ein entscheidender Meilenstein in der Geschichte der Tempelritter. Ohne diese kirchliche Legitimierung wäre der Orden vermutlich ein kleines, kurzlebiges Phänomen geblieben, eine von vielen lokalen Initiativen im Umfeld der Kreuzzüge. Doch durch die Bestätigung durch das höchste kirchliche Gremium seiner Zeit gewann der Orden eine neue rechtliche, theologische und institutionelle Basis, die sein späteres Wachstum erst ermöglichte. Die Initiative zur Anerkennung ging von Hugues de Payens aus, dem ersten Großmeister des Ordens, der gemeinsam mit einigen seiner Gefolgsleute im Jahr 1127 nach Europa reiste, um für seine Organisation zu werben. Ziel war es, die kirchliche Zustimmung zur Existenz und zum Wirken des Ordens zu erlangen, sowie finanzielle und personelle Unterstützung zu gewinnen. Der Orden war bis dahin zwar bekannt, aber weder offiziell reguliert noch in die Strukturen der römisch-katholischen Kirche eingebunden. Das sollte sich nun ändern. Das Konzil von Troyes, das im Januar 1129 in der französischen Stadt stattfand, war eine kirchliche Versammlung unter Leitung des päpstlichen Legaten, an der zahlreiche hochrangige Geistliche und Adlige teilnahmen. Besonders bedeutsam war die Präsenz von Bernhard von Clairvaux, dem charismatischen Zisterzienserabt, Theologen und einflussreichen Berater des Papstes. Bernhard war ein glühender Verfechter der Kreuzzugsbewegung und sah in den Tempelrittern eine Möglichkeit, christliche Spiritualität mit militärischem Schutz zu vereinen. Ein neues, kraftvolles Konzept, das sowohl fromme Ideale als auch politische und strategische Interessen bediente. Auf dem Konzil wurde der Orden umfassend vorgestellt, sein Zweck erläutert, seine Organisationsstruktur umrissen und eine erste Ordensregel verabschiedet. Diese Regel war an das benediktinische Mönchsleben angelehnt, wurde aber den besonderen Anforderungen eines Ritterordens angepasst. Sie betonte Armut, Keuschheit, Gehorsam und Gehorsam gegenüber dem Großmeister, erlaubte jedoch zugleich militärische Betätigung im Dienste des Glaubens. Diese Synthese aus Mönchs- und Ritterideal war revolutionär für die damalige Zeit und fand breite Zustimmung. Mit der Bestätigung durch das Konzil wurde der Templerorden offiziell in das kirchliche Recht aufgenommen. Er erhielt päpstlichen Schutz, war fortan nur dem Papst unterstellt, unabhängig von lokalen Bischöfen oder weltlichen Herrschern, und hatte das Recht, eigene Gottesdienste zu feiern, Spenden zu sammeln, Besitz zu verwalten und Mitglieder aufzunehmen. Diese Privilegien machten den Orden zu einer eigenständigen, internationalen Institution mit weitreichenden Rechten. Die Anerkennung durch die Kirche verlieh den Templern nicht nur moralische Autorität, sondern eröffnete ihnen auch den Zugang zu umfangreichen Ressourcen. Adlige und Könige spendeten Güter, vermachten Ländereien und stellten Ritter zur Verfügung. Innerhalb weniger Jahrzehnte entstanden Templerhäuser in fast allen bedeutenden Regionen Europas und der Orden wurde zu einem der wichtigsten Akteure in den christlichen Gebieten des Nahen Ostens. Die Entscheidung von 1129 war damit nicht nur ein kirchenrechtlicher Akt, sondern der Beginn eines umfassenden Aufstiegs. Der Templerorden wurde zu einem Modell für nachfolgende Ritterorden wie die Johanniter oder den Deutschen Orden und prägte die Verbindung von religiösem Eifer und militärischer Organisation für Generationen. Das Konzil von Troyes markiert somit den Moment, in dem aus einer kleinen, idealistischen Bruderschaft eine anerkannte, mächtige Institution mit internationalem Einfluss wurde, eingebettet in das Machtgefüge von Kirche, Adel und Kreuzzugsbewegung. Regel nach dem Vorbild Benedikts. Die Ordensregel der Tempelritter, die auf dem Konzil von Troyes angenommen wurde, war ein zentraler Bestandteil ihres Selbstverständnisses und ihrer täglichen Lebensweise. Sie orientierte sich in weiten Teilen am benediktinischen Ideal, wurde jedoch eigens für die besonderen Anforderungen eines militärisch tätigen Ordens angepasst. Während die Mönche des Benediktinerordens ein kontemplatives Leben in Klöstern führten, verbanden die Tempelritter klösterliche Disziplin mit dem aktiven Einsatz im bewaffneten Dienst für den Glauben. Diese einzigartige Verbindung aus Spiritualität, Disziplin und Kampfbereitschaft war zur damaligen Zeit neuartig und setzte Maßstäbe für andere Ritterorden. Die drei klassischen monastischen Gelübde, Armut, Gehorsam und Keuschheit, bildeten das moralische und geistige Rückgrat des Ordens. Jedes neue Mitglied legte diese Gelübde öffentlich ab und versprach, sein Leben ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Die Armut bedeutete den völligen Verzicht auf persönlichen Besitz. Ein Templer durfte nichts Eigenes haben. Kleidung, Waffen und Ausrüstung gehörten dem Orden. Und selbst Briefe oder Geschenke durften nur mit Zustimmung des Komturs, also des Vorgesetzten, angenommen werden. Das Ziel war, weltliche Begierden zu überwinden und sich vollkommen auf die Mission des Ordens zu konzentrieren. Der Gehorsam war ebenso absolut. Die strenge Hierarchie innerhalb des Ordens verlangte unbedingten Gehorsam gegenüber Vorgesetzten, insbesondere gegenüber dem Großmeister. Befehle mussten sofort ausgeführt werden, selbst wenn sie mit Gefahr für das eigene Leben verbunden waren. Diese Disziplin war nicht nur eine spirituelle Übung, sondern auch notwendig, um auf dem Schlachtfeld effektiv handeln zu können. Der militärische Erfolg des Ordens beruhte nicht zuletzt auf dieser klaren, kompromisslosen Befehlskette. Die Keuschheit schließlich bedeutete den vollständigen Verzicht auf Sexualität. Ehe und intime Beziehungen waren für Templer streng verboten. Frauen durften die Templerhäuser nur unter besonderen Umständen betreten und es wurde von den Mitgliedern erwartet, jegliche Versuchung zu meiden. Diese Vorschrift sollte die Ritter vor Ablenkung bewahren und ihnen helfen, sich ganz ihrer geistlichen und militärischen Aufgabe zu widmen. Die Keuschheit war ein Symbol der Reinheit und Selbstbeherrschung, Tugenden, die im mittelalterlichen Mönchsideal hoch geschätzt wurden. Die ursprüngliche Ordensregel umfasste zunächst 72 Artikel, wurde aber im Laufe der Zeit erweitert und konkretisiert. Sie regelte nicht nur die spirituellen Grundlagen, sondern auch das Alltagsleben, die Mahlzeiten, das Gebet, den Umgang mit Waffen, die Kleidung, die Bestrafung bei Verstößen. Jeder Tag war genau strukturiert. Gebetszeiten wechselten sich mit Übungen, Wachdiensten und militärischer Vorbereitung ab. Die Disziplin war hart, aber sie schuf auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl und eine klare Identität. Durch diese Regel wurde aus den Tempelrittern eine verschworene Bruderschaft. deren Mitglieder sich durch gemeinsame Ideale, einheitliche Lebensweise und das Ziel verbanden, für das christliche Abendland zu kämpfen. Sie unterschieden sich in Lebensstil, Haltung und Pflichten deutlich von weltlichen Rittern und nahmen für sich in Anspruch, nicht nur bessere Krieger, sondern auch bessere Christen zu sein. Diese Regel war letztlich auch ein wesentlicher Grund dafür, dass der Orden so schnell an Anerkennung und Einfluss gewann. Sie verlieh den Templern Glaubwürdigkeit, inneren Zusammenhalt und ein hohes Maß an Disziplin, Eigenschaften, die sie in den Augen der Kirche, der Kreuzfahrerstaaten und der europäischen Mächte zu einem unverzichtbaren Instrument machten. Die Verbindung von asketischem Leben und militärischer Schlagkraft war ein Modell, das sowohl bewundert als auch gefürchtet wurde und das den Mythos der Tempelritter bis heute prägt. Militärische Funktion. Die militärische Funktion war von Anfang an das zentrale Merkmal des Templerordens und unterschied ihn grundlegend von anderen klösterlichen Gemeinschaften. Während traditionelle Orden wie die Benediktiner oder Zisterzienser sich dem Gebet, der Bildung und der Pflege verschrieben hatten, verfolgten die Tempelritter ein vollkommen anderes Ziel. Sie verstanden sich als kämpfende Mönche, deren spirituelle Berufung untrennbar mit dem bewaffneten Schutz des christlichen Glaubens verbunden war. Diese Verschmelzung von Religion und Krieg führte zu einer neuartigen Institution im mittelalterlichen Europa, einem geistlichen Ritterorden, der sowohl im Gebet wie im Schwertdienst dem Papst und der Kirche diente. Im Mittelpunkt ihres militärischen Auftrags stand der Schutz der Pilgerwege im Heiligen Land sowie die Verteidigung der Kreuzfahrerstaaten, die nach dem ersten Kreuzzug im Nahen Osten entstanden waren. Diese neuen Reiche, vor allem das Königreich Jerusalem, die Grafschaft Tripolis, das Fürstentum Antiochia und die Grafschaft Edessa, waren politisch und militärisch fragil. Umgeben von feindlichen muslimischen Reichen, auf fremdem Boden errichtet, waren sie ständig Angriffen und Rückeroberungsversuchen ausgesetzt. Die Tempelritter wurden bald zu einer der wichtigsten militärischen Stützen dieser Gebilde. In den ersten Jahrzehnten nach ihrer Gründung waren die Templer hauptsächlich mit der Sicherung von Straßen und Festungen beschäftigt. Sie eskortierten Pilger, sicherten strategische Routen und errichteten befestigte Stützpunkte an besonders gefährlichen Orten. Mit der Zeit jedoch entwickelten sie sich zu einer hochorganisierten professionellen Kampftruppe mit eigener Logistik, Ausbildung und Befehlskette. Ihre militärische Präsenz in der Levante war beachtlich. Sie besaßen zahlreiche Burgen, darunter berühmte Anlagen wie die Festung von Bagras oder die Templerburg in Tortosa, und verfügten über eine der diszipliniertesten und am besten ausgerüsteten Streitkräfte der Kreuzfahrerstaaten. Die Templer galten als äußerst tapfer und fanatisch in der Schlacht. Sie waren häufig die Vorhut in entscheidenden Gefechten, und es war bekannt, dass sie den Rückzug nur unter äußersten Umständen antraten. Diese Standhaftigkeit war legendär und machte sie zu einem gefürchteten Gegner bei ihren muslimischen Kontrahenten. In den großen militärischen Auseinandersetzungen der Zeit, etwa bei Damaskus, Antiochia oder während der Verteidigung von Jerusalem, spielten die Templer eine zentrale Rolle. Ihr Banner, das Bussian, war auf vielen Schlachtfeldern zu sehen und wurde zum Symbol für unerschütterliche christliche Kampfkraft. Neben der reinen Fronttätigkeit organisierten die Templer auch die Verteidigung von Grenzposten, kontrollierten Nachschubwege und bildeten neue Mitglieder für den Kriegsdienst aus. Ihre militärische Struktur war klar gegliedert. Ritterbrüder führten die schweren Kämpfe, während Sergeanten, nichtadlige Kämpfer, und unterstützende Diener für Versorgung und Begleitung sorgten. Diese Organisation machte den Orden besonders schlagkräftig, eine Mischung aus Eliteeinheit und dauerhaft stationierter Garnison. Ihr Einsatz beschränkte sich jedoch nicht allein auf das Heilige Land. Auch in Spanien und Portugal, wo die sogenannten Reconquista-Kämpfe gegen die muslimischen Reiche der Iberischen Halbinsel stattfanden, waren Templer militärisch aktiv. Sie erhielten Ländereien als Belohnung für ihre Unterstützung und beteiligten sich an der Sicherung neu gewonnener Gebiete. Die militärische Funktion war jedoch nicht nur durch Mut und Strategie geprägt, sondern auch durch eine tiefe religiöse Überzeugung. Die Templer glaubten, dass sie im Kampf gegen die Ungläubigen im Dienste Gottes standen und dass das Sterben im Kampf einer Märtyrertat gleichkam. Dieser Glaube verlieh ihnen eine besondere Entschlossenheit und Selbstaufopferung, die in den Augen der Zeitgenossen sowohl bewundert als auch gefürchtet wurde. In ihrer Rolle als militärischer Arm des Papsttums und der Kreuzfahrerstaaten standen die Templer jahrzehntelang an vorderster Front eines ideologisch aufgeladenen Krieges. Sie verkörperten das christliche Ideal des heiligen Kriegers und prägten das Bild des mittelalterlichen Rittertums auf unvergleichliche Weise. Ihre Kampfkraft und ihr Einsatz machten sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der christlichen Präsenz im Nahen Osten, bis zum endgültigen Rückzug der Kreuzfahrer am Ende des 13. Jahrhunderts. Zentrale Stellung in Jerusalem. Die zentrale Stellung der Tempelritter in Jerusalem war nicht nur geografisch, sondern auch symbolisch von großer Bedeutung. Nachdem der Templerorden im frühen 12. Jahrhundert gegründet worden war, stellte ihm König Balduin II. Von Jerusalem einen Teil seines Palastkomplexes zur Verfügung, ein Gebäudekomplex auf dem Tempelberg, der ursprünglich zur Al-Aqsa-Moschee gehörte. Für die christlichen Kreuzfahrer jener Zeit, die mit den historischen und religiösen Gegebenheiten des Nahen Ostens oft nur begrenzt vertraut waren, galt dieser Ort als Überrest des biblischen Salomonischen Tempels, jenes legendären Bauwerks, das König Salomo laut dem Alten Testament zur Ehre Gottes errichtet hatte. Diese Deutung war historisch ungenau, aber sie prägte das Selbstverständnis des Ordens entscheidend. Die Nähe zu einem Ort, den man mit der Weisheit Salomos und der göttlichen Ordnung verband, verlieh den Templern eine besondere sakrale Legitimität. Ihre Bezeichnung als Ritterschaft vom Salomonischen Tempel bezog sich direkt auf diesen Standort und wurde zu einem festen Bestandteil ihrer Identität. Es war nicht nur eine Ortsbeschreibung, sondern ein spirituelles Programm. Die Templer verstanden sich als Wächter eines heiligen Ortes, als Verteidiger eines göttlichen Auftrags, der seinen Ursprung in der alttestamentlichen Tempelidee hatte. Die Gebäude, die sie nutzten, lagen auf einem der symbolträchtigsten Plätze der Weltreligionen, dem Tempelberg, der Juden, Christen und Muslimen gleichermaßen heilig ist. Die Al-Aqsa-Moschee, ursprünglich unter der Umayyaden-Dynastie im 7. Jahrhundert erbaut, war nach der Eroberung Jerusalems durch die Kreuzfahrer im Jahr 1099 in einen Palast umgewandelt worden. Die Templer erhielten diesen Gebäudekomplex als Hauptquartier, der ihnen sowohl als Wohnstätte wie als logistisches Zentrum diente. In unmittelbarer Nähe befand sich auch der Felsendom, dessen imposante Kuppel die Silhouette Jerusalems prägte. Diese räumliche Präsenz am heiligsten Ort der Stadt verstärkte die Vorstellung, dass der Orden eine unmittelbare Verbindung zum göttlichen Heilsplan besaß. Die Wahl dieses Ortes als Hauptsitz hatte auch praktische Gründe. Der Tempelberg lag strategisch günstig, war gut zu verteidigen und bot ausreichend Platz für die untergebrachten Ritter, ihre Ausrüstung, Vorräte und Versammlungsräume. Von hier aus koordinierten sie ihre militärischen Aktivitäten, empfingen Gesandte, lagerten wichtige Dokumente und bewahrten Schätze und Reliquien auf. Der Ort war zugleich geistliches Zentrum, militärische Kommandozentrale und administratives Herzstück des Ordens. Die symbolische Bedeutung dieses Standorts reichte weit über Jerusalem hinaus. In Europa, wo Nachrichten über die Kreuzzüge und ihre Akteure großen Widerhall fanden, wirkte die Vorstellung, dass ein christlicher Ritterorden ausgerechnet im Tempel Salomos residiere, fast wie ein göttliches Zeichen. Es verstärkte den Mythos der Tempelritter als auserwählte Krieger Gottes, als spirituelle Elite, die an der Schwelle zwischen Himmel und Erde wachte. Im Laufe der Zeit wurde der Name Tempelritter durch diesen symbolischen Ursprung zu einem festen Begriff, der den Orden für viele Generationen mit einer Aura des Geheimnisvollen, Heiligen und Unbezwingbaren umgab. Der Sitz in der ehemaligen Al-Aqsa-Moschee war damit weit mehr als nur eine Unterkunft. Er war das Fundament für den sakralen Anspruch des Ordens, seine weltweite Ausstrahlung und den Mythos, der ihn bis heute umgibt. Wirtschaftlicher Aufstieg. Der wirtschaftliche Aufstieg des Templerordens war ein ebenso bemerkenswerter wie strategisch geplanter Prozess, der den Orden im Verlauf des 12. und 13. Jahrhunderts zu einem der wohlhabendsten und finanziell einflussreichsten Akteure Europas machte. Was als geistlich-militärische Bruderschaft mit dem Ziel begann, Pilger zu schützen und die heiligen Stätten zu verteidigen, entwickelte sich schon bald zu einem komplexen Netzwerk wirtschaftlicher Aktivitäten, das über reine Kriegsführung weit hinausging. Die Grundlage für diesen Aufstieg war zunächst das Vertrauen, das der Orden genoss. Durch seine kirchliche Anerkennung und seinen Ruf als fromme, disziplinierte und streng organisierte Gemeinschaft wurde der Templerorden in den Augen vieler Fürsten, Adliger und sogar Könige zu einem sicheren Partner für Vermögensangelegenheiten. Die Mitglieder des Ordens durften selbst keinen Besitz anhäufen, aber der Orden als Institution konnte und durfte Spenden, Güter, Land und Geld entgegennehmen und verwalten. Diese Schenkungen stammten aus ganz Europa und nahmen mit der Popularität des Ordens stetig zu. Bald begann der Orden, diese Ressourcen nicht nur für militärische Zwecke zu nutzen, sondern auch systematisch wirtschaftlich zu verwalten und zu vermehren. Die Templer unterhielten ein engmaschiges Netz von Komtureien und Niederlassungen in nahezu jedem bedeutenden Königreich Europas, von England bis Ungarn, von Spanien bis Skandinavien. Diese Niederlassungen betrieben Landwirtschaft, verwalteten Zehnten, organisierten Handelsrouten und entwickelten sich zu regionalen Wirtschaftszentren. Vor allem aber begannen die Templer, Geld zu verleihen, zu verwahren und zu transferieren. Sie wurden zu den ersten bedeutenden Bankiers des mittelalterlichen Europa. Ein besonders innovativer Aspekt war das System sicherer Geldtransfers. Pilger oder Adlige, die nach Jerusalem reisten, konnten bei einer Templerniederlassung in Europa Geld einzahlen und erhielten ein verschlüsseltes Dokument, das sie bei einer Komturei im Heiligen Land gegen Geld eintauschen konnten. Dieses Verfahren war eine frühe Form des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und erhöhte die Sicherheit auf langen Reisen erheblich. Auch Staaten und Könige nutzten den Orden als Kreditgeber oder als Treuhänder für Kriegs- und Verwaltungskosten. In vielen Fällen verwahrten die Templer auch königliche Schatzkammern, etwa in England oder Frankreich. Zusätzlich betätigten sich die Templer als Bauherren, Verwalter von Märkten und Besitzer von Mühlen, Weingärten, Herbergen und Schiffen. Ihre Niederlassungen waren nicht nur spirituelle Zentren, sondern auch wirtschaftlich effizient geführte Einrichtungen, deren Einnahmen sorgfältig dokumentiert und kontrolliert wurden. Die Strenge, mit der sie wirtschaftlich operierten, beruhte auf denselben Prinzipien, die auch ihr geistliches und militärisches Leben bestimmten. Disziplin, Ordnung, Verlässlichkeit. Mit der Zeit wurde der Orden so mächtig, dass er in vielen Regionen Europas als wirtschaftliche Instanz nahezu unangreifbar erschien. Diese wirtschaftliche Macht war jedoch auch ein zweischneidiges Schwert. Einerseits finanzierte sie die militärischen Unternehmungen im Heiligen Land und stärkte die Position des Ordens innerhalb der Kirche und gegenüber weltlichen Herrschern. Andererseits weckte sie Neid und Misstrauen. dass ein geistlicher Ritterorden über so viele Ländereien, so viel Gold und ein derart weitreichendes Netz von Einfluss verfügte, war ungewöhnlich und in den Augen mancher Fürsten eine latente Bedrohung. Der wirtschaftliche Aufstieg des Templerordens war daher nicht nur Ausdruck seiner Effizienz und Disziplin, sondern auch ein politischer Risikofaktor, der schließlich zu seinem Untergang beitrug. Doch in seiner Blütezeit war der Orden nicht nur ein militärischer Verteidiger des Glaubens, sondern ein global operierendes Wirtschaftsunternehmen mit kirchlicher Legitimation. Ein Phänomen, das in dieser Form einzigartig in der mittelalterlichen Welt war. Weitreichendes Netzwerk. Ein zentrales Element der Macht und des Einflusses der Tempelritter war ihr weitreichendes, nahezu flächendeckendes Netzwerk an Niederlassungen, sogenannten Kommenden, das sich vom Heiligen Land bis in die entlegensten Regionen Europas erstreckte. Diese Struktur war nicht nur logistisch und militärisch entscheidend, sondern auch wirtschaftlich und politisch von herausragender Bedeutung. Sie machte den Templerorden zu einer international agierenden Organisation, deren Reichweite und Koordination für die damalige Zeit beispiellos war. Jede Kommende diente mehreren Zwecken. Zunächst war sie eine spirituelle Gemeinschaft, ein Ort des Gebets, der Disziplin und der Einhaltung der Ordensregel. Zugleich war sie ein logistisches Zentrum. Hier wurden Vorräte gelagert, Waffen hergestellt oder repariert, Pferde gezüchtet und Rekruten ausgebildet. In manchen Regionen waren Kommenden außerdem militärische Stützpunkte, die lokale Verteidigungsaufgaben übernahmen oder strategisch wichtige Verkehrswege sicherten. Besonders bedeutsam war jedoch ihre wirtschaftliche Funktion. Die Kommenden betrieben Landwirtschaft, verwalteten Güter, führten Handel, erhoben Abgaben und verwalteten Kredite. Sie waren fest in die lokale Wirtschaft eingebunden, standen aber zugleich unter direkter Kontrolle des Ordens, unabhängig von weltlichen oder kirchlichen Zwischeninstanzen. Diese wirtschaftliche Unabhängigkeit verlieh dem Orden Stabilität und machte ihn zu einem bedeutenden Akteur auf dem europäischen Kontinent. Die geografische Verteilung war beeindruckend. In Frankreich, wo der Orden seine geistige Heimat hatte, entstanden bereits früh zahlreiche Niederlassungen, unter anderem in der Champagne, in der Normandie und im Languedoc. In England errichteten die Templer ihr berühmtes Hauptquartier, den Tempel in London, der später zur Keimzelle eines ganzen Stadtviertels wurde. In Spanien und Portugal waren sie aktiv an der Reconquista beteiligt, was ihnen große Landflächen und Einfluss einbrachte. Auch in Italien, Deutschland, Ungarn und Skandinavien verfügten sie über Kommenden, die teils militärisch, teils wirtschaftlich ausgerichtet waren. Im Heiligen Land selbst besaß der Orden eine Reihe bedeutender Stützpunkte, darunter Burgen, Festungen und Hospize. Von dort aus organisierten die Templer ihre militärischen Operationen, betreuten Pilger und verwalteten die Versorgungslinien zu den europäischen Kommenden. Die strategische Verbindung zwischen Ost und West war einer der Schlüssel zum Erfolg des Ordens. Güter, Informationen und Geldmittel konnten durch das Netz der Kommenden effizient transportiert und verteilt werden. Ein mittelalterliches Vorbild globaler Logistik. Die Verwaltung dieses Systems war hochgradig organisiert. Regelmäßige Berichte, Inspektionen und einheitliche Regeln sorgten für Effizienz und Kontrolle. Die Kommenden waren hierarchisch gegliedert. Ein Komtur leitete die Niederlassung und war sowohl für geistliche Disziplin als auch für wirtschaftliche Führung verantwortlich. Größere Einheiten unterstanden regionalen Provinzmeistern, die wiederum dem Großmeister des Ordens Bericht erstatteten. Diese zentralisierte Struktur garantierte nicht nur Kontrolle, sondern auch Loyalität und schnelle Entscheidungsprozesse. Das weitreichende Netzwerk der Templer war daher nicht nur Ausdruck ihrer Expansion, sondern das Rückgrat ihres gesamten Wirkens. Es verband Spiritualität, Ökonomie und Kriegführung in einem einzigen, durchorganisierten System. Diese internationale Präsenz verlieh dem Orden eine bis dahin unbekannte Mobilität und Einflusskraft und trug maßgeblich dazu bei, dass die Templer über 2 Jahrhunderte hinweg zu den mächtigsten Institutionen der mittelalterlichen Welt gehörten. Schlacht von Hattin. Die Schlacht von Hattin am 4. Juli 1187 war einer der dramatischsten Wendepunkte in der Geschichte der Kreuzfahrerstaaten und ein verheerender Rückschlag für den Templerorden. In der sengenden Hitze der nordpalästinensischen Hochebene, nahe des Doppelhügels Hörner von Hattin, traf das Heer der Kreuzfahrer auf die vereinigten Streitkräfte des ägyptisch-syrischen Sultans Saladin. Ein militärisches Aufeinandertreffen, das nicht nur mit einer katastrophalen Niederlage der christlichen Seite endete, sondern auch mit massiven Verlusten unter den Tempelrittern. Der unmittelbare Hintergrund der Schlacht war die zunehmende Stärke Saladins, der es innerhalb weniger Jahre geschafft hatte, große Teile des muslimischen Nahen Ostens zu einen und systematisch gegen die christlichen Besitzungen in der Levante vorzugehen. Die Kreuzfahrerstaaten waren durch interne Spannungen geschwächt, ihre Führungsstruktur zersplittert. Der neue König von Jerusalem, Guy von Lusignan, stand unter dem Druck, militärische Handlungsfähigkeit zu zeigen, nachdem Saladin die Festung Tiberias bedroht hatte. So zog das christliche Heer, darunter auch eine beachtliche Anzahl an Tempelrittern und Johannitern, aus dem befestigten Ort Sepphoris Richtung Osten, um Tiberias zu entsetzen. Doch dieser Zug durch offenes, wasserarmes Gebiet bei brennender Sommerhitze erwies sich als verhängnisvoll. Die muslimischen Truppen schnitten den Kreuzfahrern den Zugang zu Wasserquellen ab, umzingelten sie in der offenen Landschaft und setzten sie durch ständige Angriffe und gezielte Brände unter enormen Druck. Als es schließlich zur eigentlichen Schlacht kam, waren die christlichen Truppen physisch erschöpft, dehydriert und moralisch zermürbt. Der Angriff Saladins war gut koordiniert. Seine Truppen kämpften diszipliniert und flexibel. Die Kreuzfahrer konnten dem Druck nicht standhalten. Ihre Formationen brachen auseinander. Viele Ritter wurden gefangen genommen oder getötet. Die Reste des Heeres ergaben sich oder wurden niedergemacht. Für die Tempelritter war die Niederlage besonders verlustreich. Ein Großteil ihrer in der Schlacht anwesenden Kämpfer fiel, entweder in der Schlacht selbst oder in der darauffolgenden Gefangenschaft. Saladin hatte großen Respekt vor dem Mut der Tempelritter, aber auch Angst vor ihrer ideologisch motivierten Unnachgiebigkeit. Aus diesem Grund entschied er, die gefangenen Templer nicht wie andere Ritter gegen Lösegeld freizulassen, sondern sie hinrichten zu lassen. Zeitgenössische Berichte sprechen davon, dass mehrere hundert Ritter, hauptsächlich Templer und Johanniter, systematisch enthauptet wurden. Nur wenige blieben am Leben, meist weil sie zu jung oder für andere Zwecke vorgesehen waren. Die Schlacht von Hattin markierte das Ende der militärischen Überlegenheit der Kreuzfahrerstaaten im Nahen Osten. In den folgenden Monaten fiel Jerusalem an Saladin. Viele weitere Städte und Burgen wurden verloren und die christliche Präsenz in der Region schrumpfte drastisch. Für den Templerorden bedeutete Hattin nicht nur einen enormen personellen Verlust, sondern auch eine schwere Niederlage seines Ansehens als unbesiegbare Eliteeinheit. Doch trotz dieser Katastrophe gaben die Templer nicht auf. Sie zogen sich in verbliebene Festungen zurück, verstärkten ihre Verteidigung und setzten ihre Mission im verbliebenen Territorium fort. Die Niederlage von Hattin wurde so zu einem düsteren Kapitel in der Geschichte des Ordens, ein Trauma, das seine Strategien, seine Außendarstellung und seine künftige Rolle tiefgreifend veränderte. Sie war ein Wendepunkt, nachdem nichts mehr so war wie zuvor. Und sie verdeutlichte auf dramatische Weise die Fragilität selbst der stärksten Institutionen im Angesicht geopolitischer Umwälzungen. Verlust Jerusalems. Der Verlust Jerusalems im Jahr 1187 war ein einschneidender Moment, nicht nur für die Kreuzfahrerstaaten insgesamt, sondern ganz besonders für den Templerorden. Nachdem das christliche Heer bei der Schlacht von Hattin vernichtend geschlagen worden war, lag der Weg für Saladins Truppen in die heilige Stadt weitgehend offen. Die Stadt, Symbol und Zentrum des christlichen Glaubens im Osten, war nur noch schwach verteidigt. Viele erfahrene Ritter waren gefallen oder gefangen, und die verbliebenen Truppen, darunter auch einige Tempelritter, konnten angesichts der überwältigenden Übermacht keinen ernsthaften Widerstand mehr leisten. Saladin, der militärisch und diplomatisch überaus geschickt agierte, näherte sich Jerusalem mit großer Entschlossenheit, wollte jedoch ein möglichst unblutiges Vorgehen. Die christlichen Verteidiger, unter der Führung des Balian von Ibelin, begannen bald Verhandlungen, da ein Sturmangriff gegen Saladins Kräfte aussichtslos gewesen wäre. Nach 10 Gesprächen kam es schließlich zu einer Kapitulation. Die christlichen Bewohner sollten gegen ein Lösegeld freigekauft werden. Viele wurden jedoch dennoch versklavt oder vertrieben, wenn keine Zahlung möglich war. Für die Tempelritter war die Aufgabe Jerusalems ein tiefer Schock. Die Stadt war nicht nur der Ursprungsort des Ordens, sie war auch ihr symbolisches Zentrum, ihr Namensgeber und geistlicher Bezugspunkt. Seit ihrer Gründung residierten die Templer in einem Gebäudekomplex auf dem Tempelberg, dem sie ihren Namen verdankten. Mit dem Fall der Stadt verloren sie nicht nur ihr geistliches Zentrum, sondern auch ihr ursprüngliches Hauptquartier. Die emotionale und ideologische Bedeutung dieses Verlustes kann kaum überschätzt werden. Die Tempelritter, die als heilige Krieger angetreten waren, um die christliche Präsenz in Jerusalem zu sichern, mussten nun mit dem Eingeständnis leben, dass sie dieses zentrale Ziel nicht hatten verteidigen können. Nach dem Fall Jerusalems zogen sich die überlebenden Templer und andere Kreuzfahrerverbände nach Akkon zurück, einer der letzten verbliebenen Hochburgen an der Küste des Königreichs Jerusalem. Akkon, eine befestigte Hafenstadt, entwickelte sich schnell zum neuen militärischen und administrativen Zentrum der christlichen Präsenz im Heiligen Land. Für die Tempelritter bedeutete der Umzug einen grundlegenden strategischen Wandel. Weg von der Verteidigung eines religiösen Zentrums hin zur Sicherung der verbliebenen Küstengebiete und der Organisation neuer militärischer Vorhaben. In Akkon richteten die Templer ein neues Hauptquartier ein und begannen mit dem Wiederaufbau ihrer militärischen Kapazitäten. Trotz der Niederlage und des Verlusts ihres Ursprungsortes verloren sie nicht an Bedeutung. Im Gegenteil, ihr Engagement in der Region nahm sogar zu. Sie investierten in den Ausbau von Festungen, in die Sicherung von Handelsrouten und in neue militärische Unternehmungen, die später im Rahmen des Dritten Kreuzzugs unter der Führung von Richard Löwenherz und anderen europäischen Herrschern ihren Ausdruck fanden. Der Verlust Jerusalems war also kein Ende des Ordens, sondern ein Wendepunkt, der zur Neuorientierung zwang. Die Templer verlegten ihren Schwerpunkt, verstärkten ihre Rolle als militärische Elite in den verbleibenden Kreuzfahrergebieten und blieben weiterhin ein zentraler Akteur im mittelalterlichen Machtgefüge des Nahen Ostens. Doch der Schmerz über den Verlust der heiligen Stadt begleitete sie dauerhaft und nährte nicht nur ihren Kampfgeist, sondern auch die Mythen und Legenden, die sich in späteren Jahrhunderten um ihre Geschichte rankten. Letzte Festung, Akkon. Der Fall von Akkon im Jahr 1291 markierte das endgültige Ende der christlichen Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land und stellte auch für den Templerorden einen tiefgreifenden historischen Einschnitt dar. Akkon war über ein Jahrhundert lang das politische, wirtschaftliche und militärische Zentrum der christlichen Präsenz in der Levante gewesen. Eine befestigte Hafenstadt von strategischer und symbolischer Bedeutung. Mit dem Verlust dieser letzten großen Bastion brach die christliche Herrschaft im Nahen Osten vollständig zusammen. Für die Tempelritter, die bis zum letzten Moment an der Verteidigung teilnahmen, bedeutete dieser Moment nicht nur eine militärische Niederlage, sondern auch den Verlust ihrer ursprünglichen Daseinsberechtigung. Nach dem Verlust Jerusalems hatten sich die Tempelritter in Akkon niedergelassen und die Stadt zu ihrer neuen Operationsbasis ausgebaut. Sie errichteten dort ein gewaltiges Ordenshaus, eine Festung direkt an der Küste, gesichert durch massive Mauern, Türme und unterirdische Gänge. Diese Anlage war nicht nur ihr Hauptquartier, sondern auch ein logistisches Zentrum für Truppenbewegungen, Warenverkehr, Geldtransfers und diplomatische Kontakte. Akkon wurde zu einem Sinnbild der verbliebenen christlichen Macht im Orient und der Templerorden war in ihrer Verteidigung führend aktiv. Der militärische Druck auf Akkon wuchs jedoch über Jahre hinweg. Die muslimischen Mamluken, ein militärisch dominierter Herrschaftsverband mit Sitz in Ägypten, verfolgten seit Jahrzehnten systematisch das Ziel, die verbliebenen Kreuzfahrer aus der Region zu vertreiben. Im Frühjahr 1291 begannen sie mit der Belagerung der Stadt, die zu dieser Zeit durch interne Spannungen, sinkende Moral und unklare Führung zusätzlich geschwächt war. Die Templer stellten erneut einen Großteil der Verteidigungstruppen, kämpften mit Entschlossenheit und großer Opferbereitschaft. Doch gegen die zahlenmäßig überlegenen und gut organisierten Angreifer konnten sie den Fall nicht verhindern. Am 18. Mai 1291 durchbrachen die Mamluken die äußeren Verteidigungslinien. Chaos brach aus. Viele der Bewohner versuchten panisch, sich auf Schiffe zu retten. Die Templer zogen sich in ihr befestigtes Ordenshaus zurück und leisteten dort erbitterten Widerstand. Ihre Festung wurde zum letzten Verteidigungspunkt der Stadt. Berichten zufolge weigerten sich die letzten verbliebenen Templer, sich zu ergeben, und kämpften bis in den Tod. Schließlich wurde auch ihr Ordenshaus von den Mamluken zerstört. Die überlebenden Templer, sofern sie nicht gefallen waren, wurden gefangen genommen oder später hingerichtet. Mit dem Fall Akkons verloren die Tempelritter ihre letzte militärische Präsenz im Heiligen Land. Alle übrigen Festungen an der Küste wurden in den Wochen danach geräumt oder von den Mamluken eingenommen. Damit war das Projekt der Kreuzfahrerstaaten, das im 11. Jahrhundert mit dem ersten Kreuzzug begonnen hatte, endgültig gescheitert. Für die christliche Welt bedeutete dieser Verlust einen schweren Rückschlag, für den Templerorden aber besonders eine fundamentale Identitätskrise. Der zentrale Zweck ihrer Gründung, der Schutz der Pilger und der Verteidigung der heiligen Stätten, war de facto nicht mehr erfüllbar. Der Fall von Akkon war damit mehr als nur eine militärische Niederlage. Er war der symbolische Schlusspunkt eines ganzen Zeitalters, das Ende einer Ära, in der der Templerorden an vorderster Front der religiös-politischen Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen stand. Mit dem Verlust der Stadt verschwand auch die letzte Bastion der Ideale, auf denen der Orden einst gegründet worden war. Rückzug nach Zypern. Nach dem endgültigen Verlust des Heiligen Landes und dem Fall der letzten großen Festung Akkon war der Rückzug nach Zypern für den Templerorden keine freiwillige Entscheidung, sondern eine Notwendigkeit. Ohne territoriale Basis im Nahen Osten und ohne Zugang zu den heiligen Städten musste sich der Orden neu orientieren, geografisch wie strukturell. Die Insel Zypern, seit dem späten 12. Jahrhundert in der Hand der Kreuzfahrer, bot den letzten sicheren Zufluchtsort für die überlebenden Ritter. Hier, in der Hafenstadt Limassol, schlugen die Templer ihr neues Hauptquartier auf. Zypern hatte schon zuvor eine wichtige Rolle für die christlichen Staaten im Osten gespielt. Als Kreuzfahrerbasis, Handelsstützpunkt und Versorgungszentrum war die Insel ein logistischer Knotenpunkt zwischen Europa und dem Nahen Osten. Schon während der Blütezeit der Kreuzfahrerstaaten hatten viele Ordensritter zeitweise auf Zypern verweilt, sei es zur Ausbildung, zur Regeneration oder zur Vorbereitung neuer Feldzüge. Nach dem Zusammenbruch der Präsenz auf dem Festland wurde Zypern nun zum dauerhaften Rückzugsraum. In Limassol errichteten die Templer ein neues Ordenshaus, das jedoch bei weitem nicht an die militärische oder symbolische Bedeutung ihrer früheren Festungen in Jerusalem oder Akkon heranreichte. Die Insel bot Sicherheit, aber keine Aussicht auf Expansion oder militärische Rückeroberung. Der Rückzug war daher nicht nur eine geografische Verlagerung, sondern zugleich ein Ausdruck der beginnenden Defensivhaltung des Ordens. Der unmittelbare Kontakt zum Halaidas Heiligen Krieg war verloren und die Haupttätigkeit der Templer verlagerte sich zunehmend nach Europa. Trotzdem versuchten die Tempelritter, ihre militärische Organisation aufrechtzuerhalten. Sie unterhielten ihre Schiffe, organisierten Übungen und hielten Versammlungen ab. Es wurden neue Rekruten aufgenommen, Vorräte gesammelt und Planungen für mögliche Rückeroberungen angedacht. Die Hoffnung auf eine Rückkehr ins Heilige Land war noch nicht vollständig aufgegeben. Viele sahen Zypern als temporären Stützpunkt, nicht als endgültige Endstation. Gleichzeitig intensivierten die Templer ihre wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa. Da militärische Aufgaben im Osten kaum mehr wahrgenommen werden konnten, trat die wirtschaftliche Macht des Ordens noch stärker in den Vordergrund. In Frankreich, England, Spanien und anderen Ländern führten die Kommenden weiterhin florierende Geschäfte. Doch ohne die militärisch-religiöse Legitimation des Heiligen Landes geriet diese wirtschaftliche Macht zunehmend in den Blick politischer Konkurrenten, insbesondere jener, die sich an den Reichtümern des Ordens bereichern wollten. Der Aufenthalt auf Zypern war damit ein Übergangszustand, eine Phase zwischen Glanz und Krise. Die Insel bot einen sicheren Hafen für den Orden, konnte ihm aber keine neue ideologische oder politische Basis geben. In gewisser Weise spiegelte Limassol den Zustand des gesamten Ordens zu dieser Zeit wider. Äußerlich noch intakt, doch innerlich auf der Suche nach einem neuen Auftrag, während sich der politische Druck aus Europa bereits spürbar verstärkte. Der Rückzug nach Zypern war also ein notwendiger Schritt zur Sicherung des Überlebens, aber auch der Beginn einer Phase, in der der Templerorden seine militärische Rolle nicht mehr erfüllen konnte und zusehends in ein Vakuum geriet, das bald darauf zu seinem dramatischen Ende führen sollte. Wachsende Kritik. Nach dem Verlust des Heiligen Landes und der Verlagerung ihrer Aktivitäten nach Europa gerieten die Tempelritter zunehmend ins Visier von Kritikern, Neidern und politischen Gegnern. Ohne eine klar erkennbare militärische Aufgabe im Osten verlor der Orden den ursprünglichen Zweck, der ihn einst legitimiert hatte. Was blieb, war eine Institution mit weitreichendem wirtschaftlichem Einfluss, bedeutenden Ländereien, umfangreichen finanziellen Mitteln und einer großen organisatorischen Struktur, aber ohne die schützende Aura heiliger Kriegsführung. Diese Entwicklung machte den Orden verwundbar, insbesondere in einer Zeit wachsender Machtkonzentration in den Händen weltlicher Herrscher. In Frankreich, wo der Orden besonders viele Besitzungen hatte und über eine starke Infrastruktur verfügte, wurden die Spannungen am deutlichsten. Der französische König Philipp IV., bekannt für seine aggressive Finanzpolitik und seine Versuche, den Einfluss der Kirche zu untergraben, begann den Reichtum des Templerordens als potenzielle Bedrohung, aber auch als willkommene Beute wahrzunehmen. Die Templer waren einer der wenigen Institutionen, die sich der direkten Kontrolle des Königs entzogen. Sie unterstanden ausschließlich dem Papst, verfügten über eigene Ländereien, ein eigenes Kommunikationsnetzwerk und eine funktionierende Wirtschaftsverwaltung. In einer Zeit, in der Monarchien nach absoluter Kontrolle strebten, war das ein schwer zu akzeptierender Zustand. Parallel dazu entstand in der Öffentlichkeit ein wachsendes Misstrauen gegenüber dem Orden. Die Verschlossenheit der Templer, ihre interne Disziplin, die abgeschottete Lebensweise und das Fehlen einer sichtbaren militärischen Rolle führten zu Spekulationen. Gerüchte kursierten über geheime Rituale, über verborgene Schätze, über mysteriöse Zeremonien, die bei der Aufnahme neuer Mitglieder stattfinden sollten. Die innere Struktur des Ordens, die strikte Hierarchie und die Verschwiegenheit, die den Templern auferlegt war, boten reichlich Raum für Fantasie, und in einem religiös aufgeladenen Zeitalter wurde daraus schnell der Vorwurf der Ketzerei. Ein weiteres Element war die Eifersucht vieler Adliger, die dem Orden einst Land geschenkt oder Privilegien eingeräumt hatten. Was einst als Unterstützung eines heiligen Kriegs gesehen wurde, erschien nun als Übertragung von Macht an eine fremde, schwer kontrollierbare Organisation. In einer Zeit, in der weltliche und kirchliche Institutionen begannen, ihre Kompetenzen neu auszuhandeln, galt der Reichtum des Ordens nicht mehr als gottgewollte Belohnung, sondern als verdächtiger Machtfaktor. In dieser Atmosphäre aus Unsicherheit, wirtschaftlichen Interessen und politischem Kalkül entstanden die ersten gezielten Anschuldigungen. Es wurde behauptet, die Templer würden geheime Götzen verehren, sakrale Gegenstände entweihen, bei ihren Aufnahmeritualen christliche Symbole verfluchen oder sich der Sittenlosigkeit hingeben. Historisch gesehen basierten diese Vorwürfe kaum auf überprüfbaren Fakten. Vielmehr handelte es sich um eine Mischung aus politischer Propaganda und gezielter Desinformation. Die sich wandelnde öffentliche Meinung wurde zusätzlich durch das Schweigen der Templer selbst begünstigt. Ihre Ordensregel schrieb ihnen eine nahezu absolute Verschwiegenheit vor, vor allem gegenüber Außenstehenden. Diese Haltung, einst als Ausdruck geistlicher Disziplin gesehen, wirkte in einer Zeit wachsender Skepsis zunehmend verdächtig. Aus Zurückhaltung wurde Geheimniskrämerei, aus Organisation ein Geheimbund, zumindest in der Wahrnehmung jener, die den Orden schwächen oder zerstören wollten. Die wachsende Kritik am Templerorden war damit keine spontane Bewegung der Bevölkerung, sondern das Ergebnis gezielter Kampagnen und langfristiger Stimmungsverschiebungen. Sie bildete den ideologischen Nährboden für die dramatischen Ereignisse, die nur wenige Jahre später ihren Lauf nehmen sollten. Ereignisse, die nicht nur den Orden zerstörten, sondern auch ein neues Kapitel in der europäischen Geschichte einleiteten. Das bewusste Zusammenspiel von politischer Macht, Propaganda und öffentlicher Meinung zur Beseitigung institutioneller Gegner. Verhaftung in Frankreich. Am Freitag, dem 13. Oktober 1307, ereignete sich ein beispielloser Vorgang in der mittelalterlichen Geschichte Europas. Auf direkten Befehl von König Philipp, IV. Von Frankreich, wurden im ganzen Land nahezu alle Mitglieder des Templerordens gleichzeitig verhaftet. Dieser koordinierte Zugriff war sorgfältig geplant und wurde unter größter Geheimhaltung vorbereitet. Der Tag markiert den Beginn der systematischen Zerschlagung des Ordens. Ausgelöst nicht durch religiöse oder moralische Motive, sondern durch ein enges Zusammenspiel aus politischem Kalkül, wirtschaftlichem Interesse und persönlicher Machtsicherung des französischen Königs. Philipp IV., auch bekannt als der Schöne, war ein Monarch mit großen Ambitionen und einem ebenso großen finanziellen Problem. Sein aufwendiger Hofstaat, seine Kriege gegen England und Flandern sowie seine Auseinandersetzungen mit dem Papsttum hatten die königlichen Kassen geleert. Der Templerorden hingegen war reich, gut organisiert, international vernetzt und schwer kontrollierbar. In Frankreich verfügte der Orden über Dutzende von Kommenden, eigene Archive, Schatzkammern, Ländereien und Verbindungen in höchste Kreise. Zudem war der Orden dem Papst direkt unterstellt, was ihn der weltlichen Einflussnahme weitgehend entzog. Philipp hatte ursprünglich versucht, den Orden zu vereinnahmen. Es existieren Hinweise darauf, dass er selbst Interesse an einem Zusammenschluss der verschiedenen Ritterorden unter seiner Führung hatte, mit ihm als Oberbefehlshaber. Die Templer jedoch verweigerten jede Unterordnung unter einen weltlichen Herrscher. Diese Haltung, verbunden mit ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit, machte sie in den Augen des Königs zu einem Risiko und zu einem lohnenden Ziel. Die Anklagen, die Philipp erheben ließ, waren schwerwiegend und in der öffentlichen Wahrnehmung sensationell. Blasphemie, Götzendienst, Unmoral, Verspottung christlicher Symbole, geheime Rituale und Machtmissbrauch. Der König nutzte die antitemplerische Stimmung, die sich bereits in Europa auszubreiten begann, und präsentierte sich als entschlossener Verteidiger des Glaubens. Doch im Kern ging es weniger um Religion als um Kontrolle, Liquidation von Schulden und den Zugriff auf das umfangreiche Vermögen des Ordens. Die Massenverhaftung erfolgte mit militärischer Präzision. Templer wurden in ganz Frankreich festgenommen, ihre Besitztümer beschlagnahmt, ihre Archive versiegelt. Der Großmeister des Ordens, Jacques de Molay, befand sich zu diesem Zeitpunkt in Paris. Auch er wurde inhaftiert. Die Gefangenen wurden in königlichen Gefängnissen untergebracht. Viele wurden gefoltert, um Geständnisse zu erzwingen, die die Anschuldigungen stützen sollten. Unter Druck sagten etliche aus, was Philipp als Beweis für seine Behauptungen präsentierte. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Aktion ohne Zustimmung des Papstes geschah. Papst Clemens V., der selbst stark unter dem Einfluss des französischen Königs stand, wurde von dem Vorgehen überrascht. Er protestierte zunächst, gab jedoch bald nach und ließ eine kirchliche Untersuchung einleiten. Die kirchliche Autorität wurde somit von weltlicher Macht überrollt. Ein deutliches Zeichen für die Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen Thron und Altar. Die Verhaftung der Templer in Frankreich war kein isoliertes Ereignis, sondern der Auftakt zu einer über Jahre andauernden Kampagne gegen den gesamten Orden. Was als Präventivmaßnahme verkauft wurde, war in Wirklichkeit eine geplante politische Operation mit dem Ziel, einen mächtigen Gegner auszuschalten und seine Ressourcen zu übernehmen. Der Templerorden hatte seinen Schutz im Heiligen Land verloren und fand sich nun in Europa einem ganz anderen, aber nicht minder gefährlichen Feind gegenüber, dem königlichen Staatsapparat. Die Verhaftungen von 1307 sollten das Schicksal des Ordens unwiderruflich besiegeln. Anklagen und Folter. Nach der massenhaften Verhaftung der Templer entfaltete sich ein weitreichender inquisitorischer Prozess, der die Mitglieder des Ordens nicht nur ihrer Freiheit, sondern vielerorts auch ihrer Würde, Ehre und letztlich ihres Lebens beraubte. Die zentrale Strategie der Ankläger, vor allem unter der Regie des französischen Königs Philipp, beruhte auf einem dichten Netz schwerwiegender Vorwürfe, die durch gezielte Folter erzwungene Geständnisse belegen sollten. Der Ruf des Templerordens wurde dabei systematisch zerstört. Zu den Hauptanklagepunkten gehörten Vorwürfe des Glaubensverrats, der Götzenverehrung, der rituellen Verleugnung Christi und angeblich sexueller Praktiken innerhalb der Aufnahmezeremonien. Diese Anklagen waren für ein zutiefst religiös geprägtes Zeitalter von enormer Brisanz, denn sie zielten nicht auf juristische oder politische Vergehen, sondern auf das spirituelle Fundament des Ordens selbst. Wer als ketzerisch galt, stellte nicht nur sich selbst, sondern die gesamte Gemeinschaft, die ihn trug, in Frage. Im Falle eines geistlichen Ritterordens wie der Templer war dies gleichbedeutend mit dem vollständigen Verlust ihrer Legitimität. Die zentralen Anklagen behaupteten unter anderem, dass neue Ordensmitglieder während der Aufnahmerituale Christus verleugneten, indem sie ein Kreuz bespuckten oder mit Füßen traten, ein angebliches Zeichen der Ergebenheit gegenüber einer geheimen Lehre. Ferner wurde behauptet, dass die Templer einen Götzenkopf, manchmal als bärtiger Kopf oder Metallfigur beschrieben, anbeteten, dem magische Kräfte zugeschrieben wurden. Schließlich kursierten auch Vorwürfe, dass zwischen Ordensbrüdern sexuelle Handlungen als Teil ritueller oder brüderlicher Bindung stattfanden. Diese Anschuldigungen, insbesondere letztere, waren in der damaligen Zeit besonders skandalös, da sie gezielt die moralische Integrität des Ordens in Zweifel zogen. Die Realität sah anders aus. Die meisten dieser Behauptungen hatten keine belegbare Grundlage, stützten sich aber auf Geständnisse, die unter massiver körperlicher und psychischer Folter erzwungen wurden. In den königlichen Gefängnissen Frankreichs wurden Templer auf Streckbänke gespannt, geschlagen, mit Feuer gebrandmarkt, eingekerkert und systematisch unter Druck gesetzt. Viele gestanden das, was die Inquisitoren hören wollten, in der Hoffnung auf Gnade oder schlicht auf das Ende ihrer Qualen. Andere widerriefen ihre Aussagen später, sobald sie außer Reichweite ihrer Peiniger waren, wurden dafür aber umso härter bestraft. Die kirchliche Inquisition unter der formellen Aufsicht des Papstes war durch dieses Vorgehen in eine schwierige Lage gebracht worden. Papst Clemens V. stand unter starkem Druck durch Philipp IV., der die Prozesse inszenierte, lenkte und dominierte. Zwar versuchte der Papst, eine eigene Untersuchung zu starten, doch sie war von Beginn an kompromittiert. Die politische Realität machte eine unabhängige Aufarbeitung nahezu unmöglich. Die öffentliche Meinung war bereits durch die dramatischen Geständnisse und Anschuldigungen vergiftet worden. Die Anklagen und die Folter hatten eine doppelte Wirkung. Zum einen zerstörten sie das moralische Ansehen des Templerordens, was eine kirchliche oder politische Rettung zunehmend erschwerte. Zum anderen lieferten sie dem französischen König das propagandistische Instrument, mit dem er seine Enteignung und Zerschlagung des Ordens rechtfertigen konnte. Denn in der mittelalterlichen Welt galt, wer als Ketzer galt, verlor nicht nur sein Ansehen, sondern auch seine Rechte, seine Güter und oft sein Leben. Der Prozess gegen die Templer wurde so zu einem der folgenreichsten Schauprozesse des Mittelalters. Er demonstrierte auf dramatische Weise, wie eng politische Interessen und religiöse Justiz miteinander verwoben waren und wie leicht ein einst geachteter Orden durch gezielte Kampagnen ins Verderben gestürzt werden konnte. Was als Prüfung der Lehre begann, endete als gezielte politische Ausschaltung unter dem Deckmantel des Glaubens. Geständnisse unter Folter. Die durch Folter erzwungenen Geständnisse spielten eine zentrale Rolle im Prozess gegen die Tempelritter und trugen maßgeblich zur Zerschlagung des Ordens bei. Nachdem König Philipp im Jahr 1307 die Massenverhaftung der Templer in Frankreich veranlasst hatte, folgte eine gezielte Strategie. Die gefangenen Ritter sollten durch grausame Verhöre zu Aussagen gebracht werden, die die schwerwiegenden Anklagepunkte bestätigten, unabhängig davon, ob sie wahr waren oder nicht. Folter wurde dabei systematisch als Werkzeug eingesetzt, um den Orden öffentlich zu diskreditieren und seine Macht zu brechen. Die Inhaftierten, darunter sowohl hochrangige Funktionäre als auch einfache Mitglieder, wurden unter brutalen Bedingungen gefangen gehalten. Die Gefängnisse waren überfüllt, unhygienisch und finster. Viele Templer wurden über Wochen oder Monate ohne Kontakt zur Außenwelt isoliert. Die eigentlichen Verhöre erfolgten unter der Leitung königlicher Beamter, unterstützt von Inquisitoren, deren Handeln zunehmend durch politischen Druck gelenkt war. Die Foltermethoden waren drastisch. Streckbänke, das Aufhängen an den Armen, Verbrennungen, Schläge, Schlafentzug, Androhung von Hinrichtungen oder Isolationshaft gehörten zu den gängigen Mitteln. Unter diesen Bedingungen gestanden viele Templer das, was man ihnen vorwarf, den Abfall vom christlichen Glauben, die Verleugnung Christi, die Teilnahme an rituellen Handlungen, die angebliche Anbetung fremder Objekte oder die Missachtung sakraler Symbole. Einige nannten Namen anderer Brüder oder beschrieben Aufnahmerituale in der vom Verhörleiter gewünschten Weise. Diese Aussagen wurden sorgfältig protokolliert, nicht zur Wahrheitsfindung, sondern um eine Anklage zu untermauern, deren Ausgang politisch längst entschieden war. Die Wirkung dieser Geständnisse war verheerend. In der öffentlichen Wahrnehmung wurden sie als Beweis für die Schuld des gesamten Ordens interpretiert. Die Tatsache, dass viele Aussagen durch Folter erzwungen worden waren, spielte in der mittelalterlichen Justiz kaum eine Rolle. Geständnisse galten als stärkster Beweis überhaupt. Auch wenn einige Templer ihre Aussagen später widerriefen, als die Verhöre weniger brutal oder unter kirchlicher Aufsicht stattfanden, war der Schaden bereits angerichtet. Widerrufe führten meist nur zu härteren Strafen. Viele wurden wegen angeblicher Rückfälligkeit oder Ungehorsams hingerichtet. Auch der Papst, der ursprünglich noch versuchte, dem Orden ein faires Verfahren zu gewähren, geriet durch die Wucht der Geständnisse unter Druck. Die französische Krone veröffentlichte ausgewählte Aussagen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und den Papst zum Handeln zu zwingen. Die kirchliche Untersuchung wurde zunehmend marginalisiert oder kontrolliert, und viele kirchliche Fürsten trauten sich nicht mehr, dem Prozess offen zu widersprechen. Die durch Folter erzwungenen Geständnisse hatten daher eine doppelte Wirkung. Sie schwächten den Orden moralisch, indem sie das Bild einer zutiefst korrupten, vom Glauben abgefallenen Bruderschaft zeichneten, und sie lieferten gleichzeitig den rechtlichen Vorwand, um seine Besitztümer zu beschlagnahmen und ihn institutionell aufzulösen. In einem Zeitalter, in dem religiöse Reinheit und kirchliche Autorität oberste Werte waren, bedeutete ein solches öffentliches Schuldeingeständnis das Ende jeder Legitimität. Rückblickend lässt sich feststellen, dass die Foltergeständnisse kein Ausrutscher der Justiz waren, sondern ein gezielt eingesetztes Mittel zur politischen Ausschaltung. Die Tempelritter, einst gefeierte Verteidiger des Glaubens, wurden durch systematische Gewalt zu Verrätern gemacht. Nicht, weil sie es waren, sondern weil ihr Reichtum, ihre Unabhängigkeit und ihre Bedeutung einer neuen politischen Ordnung im Weg standen. Die Wahrheit wurde dabei zur Nebensache. Auflösung des Ordens. Im Jahr 1312 erreichte die politisch-religiöse Kampagne gegen den Templerorden ihren formellen Höhepunkt. Papst Clemens V. hob den Orden offiziell auf. Dieser Schritt erfolgte im Rahmen des Konzils von Vienne, einer bedeutenden Kirchenversammlung, die unter dem Eindruck jahrelanger Prozesse, Anklagen und Geständnisse stand. Was als innerkirchliche Prüfung eines geistlichen Ritterordens begonnen hatte, war längst zu einem machtpolitischen Akt geworden, geprägt durch den massiven Einfluss des französischen Königs Philipp IV., der den gesamten Verlauf maßgeblich gesteuert hatte. Der Druck auf den Papst war zu diesem Zeitpunkt nahezu unaufhaltsam. Bereits seit 1307 hatte Philipp die rechtliche, finanzielle und mediale Zerschlagung des Templerordens in Frankreich betrieben. Trotz anfänglicher Bedenken und eigener Untersuchungskommissionen war Clemens fünf mehr und mehr gezwungen, sich der politischen Realität zu beugen. Der Papst residierte nicht mehr in Rom, sondern in Avignon, einer Stadt, die faktisch unter französischer Kontrolle stand. Clemens war also nicht nur ideell, sondern auch territorial vom französischen König abhängig, was seine Handlungsspielräume stark einschränkte. Das Konzil von Vienne, das im Jahr 1311 einberufen wurde, war ursprünglich nicht nur dem Fall der Tempelritter gewidmet, sondern behandelte auch zahlreiche kirchliche Reformthemen. Doch der Fall des Templerordens dominierte alle anderen Agenden. Viele der anwesenden Kirchenmänner zeigten sich skeptisch gegenüber der Auflösung des Ordens. Sie forderten eine gründlichere Prüfung, wiesen auf die unklaren Beweise hin und stellten die Gültigkeit von Geständnissen unter Folter in Frage. Es war keineswegs ein einhelliger Beschluss. Und doch setzte sich die politische Linie des Papstes durch, gestützt auf massiven Druck des französischen Hofes. Am 22. März 1312 verkündete Clemens V. schließlich die offizielle Auflösung des Templerordens. Bemerkenswerterweise erfolgte dies nicht aufgrund eines nachgewiesenen Schuldspruchs. Es gab kein klares Urteil, das dem Orden Ketzerei oder andere schwere Vergehen rechtlich bewiesen hätte. Vielmehr berief sich der Papst auf die Sorge um den Frieden der Kirche und die Schädigung ihres Ansehens durch die anhaltenden Diskussionen. Der Orden wurde damit nicht verurteilt, sondern aus politischen und strategischen Gründen aufgelöst. Die Besitzungen des Ordens wurden größtenteils dem Johanniterorden übergeben, auch bekannt als Hospitaliter. In der Praxis jedoch gelang es vor allem der französischen Krone, sich große Teile des Templervermögens einzuverleiben, sei es durch direkte Aneignung, durch Zwischenlösungen oder durch Einflussnahme auf lokale kirchliche Entscheidungsträger. Viele Templer, die nicht hingerichtet worden waren, wurden in andere Orden überführt oder lebten fortan in Klöstern unter Aufsicht. Der Orden selbst existierte ab diesem Zeitpunkt nicht mehr als juristische oder geistliche Einheit. Die Auflösung des Templerordens war damit ein historisch einzigartiger Vorgang. Ein geistlicher Ritterorden, der jahrhundertelang im Namen der Kirche kämpfte, wurde nicht aus theologischen Gründen beendet, sondern durch eine Kombination aus politischem Druck, wirtschaftlichem Interesse und gezielter Propaganda. Der Fall markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des mittelalterlichen Europas, ein Moment, in dem weltliche Macht demonstrierte, dass selbst die stärksten Institutionen der Kirche ihrer Kontrolle nicht mehr entzogen waren. In der Rückschau bleibt die Auflösung des Templerordens ein Symbol für das Zusammenspiel von Macht, Angst, Habgier und Intrige und ein Mahnmal dafür, wie leicht Ansehen und Integrität durch gezielte Manipulation zerstört werden können, wenn politische Interessen die Oberhand gewinnen. Hinrichtung des letzten Großmeisters. Am 18. März 1314 fand eines der symbolträchtigsten und dramatischsten Ereignisse der mittelalterlichen Kirchengeschichte statt. Jacques de Molay, der letzte Großmeister des Templerordens, wurde gemeinsam mit Geoffroy de Charnay, dem Präzeptor der Normandie, auf einer kleinen Seeninsel in Paris öffentlich verbrannt. Dieses Ereignis markierte nicht nur das tragische Ende eines Mannes, sondern auch das endgültige Aus für einen Orden, der über zwei Jahrhunderte hinweg als spirituelle, militärische und ökonomische Macht in Europa und im Heiligen Land gewirkt hatte. Jacques de Molay war seit etwa 1292 Großmeister des Templerordens und hatte in dieser Funktion den dramatischen Umbruch des Ordens miterlebt. Von der Verteidigung der letzten Festungen im Heiligen Land über den Rückzug nach Zypern bis hin zur immer stärker werdenden Kritik und letztlich zur massiven Verfolgung in Frankreich. Als der Orden 1307 durch König Philipp in einer groß angelegten Aktion zerschlagen wurde, wurde auch de Molay in Paris verhaftet. In den folgenden Jahren war er inhaftiert, mehrfach verhört und der Häresie beschuldigt worden. Wie viele seiner Ordensbrüder hatte de Molay unter Folter gestanden. Auch er soll bei seiner Aufnahme in den Orden den Glauben symbolisch verleugnet und Rituale vollzogen haben, die als blasphemisch dargestellt wurden. Doch im Verlauf des langen Prozesses begann er, diese Geständnisse zu widerrufen. Er bestritt die Ketzerei, leugnete jede Schuld des Ordens und beharrte auf seiner Unschuld. Dieser Widerstand war brisant, denn die kirchlichen und königlichen Autoritäten hatten längst mit der offiziellen Auflösung des Ordens abgeschlossen. Ein Widerruf bedrohte das fragile Gleichgewicht zwischen politischen Fakten und öffentlicher Meinung. Als de Molay im März 1314 schließlich gemeinsam mit Chanet vor eine kirchliche Kommission treten sollte, um ein abschließendes Urteil zu empfangen, rechneten alle mit einem standardisierten Schuldeingeständnis. Doch zur allgemeinen Überraschung widerrief de Molay erneut öffentlich seine früheren Aussagen. In einer mutigen und offenen Erklärung sprach er die Unschuld des Templerordens aus, bekannte sich zu seiner Treue zum Glauben und wies die gegen ihn erhobenen Anklagen entschieden zurück. Diese unerwartete Wendung war für die anwesenden Machthaber ein Schock. Sie zerstörte das Bild eines längst abgeschlossenen Prozesses und gefährdete die offizielle Version der Ereignisse. König Philipp IV., der selbst nicht anwesend war, reagierte mit sofortiger Härte. Ohne weiteres Verfahren und ohne kirchliches Urteil ließ er Jacques de Molay und Geoffroy de Charnay noch am selben Tag als rückfällige Ketzer zum Tode verurteilen. Die Hinrichtung wurde auf einer kleinen Insel in der Seine durchgeführt, unweit der heutigen Pont-Neuf. Zeitzeugen berichten, dass de Molay seine letzten Worte mit fester Stimme sprach, seine Unschuld betonte und den Glauben seines Ordens bekräftigte. Der Scheiterhaufen wurde errichtet, die Flammen loderten und mit dem Tod des Großmeisters endete das sichtbare Kapitel des Templerordens. Der dramatische Tod Jacques de Molay wurde in der Folgezeit zu einem Mythos. Schon kurz nach seiner Hinrichtung entstanden Legenden, nach denen er den Papst und den König auf dem Scheiterhaufen verflucht haben soll, mit dem Hinweis, sie würden ihm bald in den Tod folgen. Tatsächlich starb Clemens 5 wenige Wochen später, Philipp 4 noch im selben Jahr. Diese Koinzidenz nährte Erzählungen über einen Fluch der Templer, der sich tief in das kollektive Gedächtnis Europas eingrub. De Molay wurde damit zum Märtyrer einer Institution, die zwischen religiöser Loyalität, politischer Macht und wirtschaftlichem Einfluss zerrieben wurde. Seine Hinrichtung markiert das endgültige Ende eines Ordens, dessen Geschichte zugleich Bewunderung, Angst und Legenden hervorrief und der bis heute Gegenstand unzähliger Spekulationen, Mythen und Interpretationen geblieben ist. Nachwirkung und Legenden. Die Nachwirkungen der Geschichte des Templerordens reichen weit über seine tatsächliche Existenz hinaus und haben in den Jahrhunderten nach seiner Auflösung ein vielschichtiges, oft mystifiziertes Erbe hinterlassen. Obwohl der Orden 1312 formell aufgelöst wurde und mit der Hinrichtung des letzten Großmeisters 1314 faktisch endete, begann gerade danach der Aufstieg der Tempelritter in das Reich der Legenden, Spekulationen und Verschwörungstheorien. Der Mythos der Templer wurde zur Projektionsfläche für politische, religiöse, esoterische und literarische Strömungen und ist bis heute ein fester Bestandteil populärkultureller Erzählungen. Ein zentrales Motiv dieser Nachwirkungen ist die Vorstellung, dass der Orden geheimes Wissen oder heilige Artefakte besessen haben soll. Allen voran den sagenumwobenen Heiligen Gral. Bereits im Mittelalter begannen Spekulationen, dass die Templer in ihren Besitzungen im Heiligen Land etwas gefunden hätten, das über gewöhnliche Reliquien hinausging, ein Objekt von spiritueller, gar göttlicher Bedeutung. Diese Vorstellung wurde durch literarische Werke, vor allem des 19. und 20. Jahrhunderts, weiter befeuert. Romane, pseudowissenschaftliche Studien und später auch Filme kombinierten historische Fragmente mit freier Fantasie. Etwa die Idee, die Templer hätten den Gral aus Jerusalem in geheimen unterirdischen Kammern versteckt oder ihn nach Europa gebracht. Mit der Aufklärung und dem Entstehen neuer gesellschaftlicher Netzwerke rückten die Templer in ein weiteres ideologisches Feld. Jenes der Geheimbünde und geheimen Wissensgesellschaften. Besonders in Zusammenhang mit der Entstehung der modernen Freimaurerei im 18. Jahrhundert wurde vielfach behauptet, diese hätte ihre Wurzeln in den Traditionen des Templerordens. Einige freimaurerische Riten und Grade bezogen sich namentlich auf die Templer. Andere Logen gaben sich selbstbewusst diesen Bezug, nicht aus historischer Kontinuität, sondern um sich ein traditionsreiches, symbolträchtiges Fundament zu verleihen. Daraus entwickelte sich die Vorstellung eines verdeckten Überlebens des Ordens in neuen, geheim organisierten Strukturen. Auch in der Esoterik und in der modernen Verschwörungskultur spielen die Tempelritter eine zentrale Rolle. In einigen Theorien gelten sie als Hüter uralter Weisheiten, in anderen als Vorläufer geheimer Weltregierungen oder spiritueller Eliten. Besonders im 20. und 21. Jahrhundert, mit dem Aufkommen der Massenmedien, des Internets und globaler Unterhaltungsindustrien, wurden Templer zu festen Bestandteilen in Romanen wie Der Da Vinci Code, Filmen wie Indiana Jones und Der letzte Kreuzzug oder Serien, die sich mit okkulten Symbolen und Geheimnissen befassen. Die historische Figur wurde dabei zur Chiffre für ein verlorenes Wissen, für Macht, die nicht mehr zugänglich, aber stets vermutet wird. Auch in der akademischen Welt ist das Nachleben des Ordens ein Thema. Historiker, Archäologen und Religionswissenschaftler beschäftigen sich mit der Frage, wie und warum der Templerorden bis heute solche Faszination ausübt. Sie weisen darauf hin, dass es vor allem die abrupte Zerschlagung, die dramatischen Umstände der Prozesse und der mediale Umgang mit dem Fall waren, die das Fundament für spätere Mythen gelegt haben. Ein mächtiger, plötzlich gestürzter Orden mit internationalem Netzwerk, verschlossenen Archiven und einem rätselhaften Ende ist ein ideales Narrativ für jene, die hinter der sichtbaren Geschichte verborgene Wahrheiten vermuten. In vielen europäischen Städten, besonders in Frankreich, Spanien, Portugal und Deutschland, existieren bis heute ehemalige Templerburgen, Kirchen und Kommenden, die das architektonische Erbe des Ordens bewahren. In manchen Regionen sind lokale Legenden damit verbunden, von verborgenen Schätzen bis zu Erscheinungen. Museen, Ausstellungen und Geschichtsforschung greifen das Thema immer wieder auf, mal sachlich, mal spekulativ. Der Templerorden ist damit eines der auffälligsten Beispiele dafür, wie historische Realität und kulturelles Gedächtnis auseinanderdriften können und dennoch einander beeinflussen. Aus einer militärisch-religiösen Bruderschaft, gegründet zur Verteidigung von Pilgern im Heiligen Land, wurde ein weltweites Symbol für Macht, Mysterium und verborgenes Wissen. Die Geschichte der Templer endet nicht mit ihrer Auflösung. Sie beginnt dort, in den Köpfen der Nachwelt, ein zweites mythologisches Leben.